Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geist.
Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas.
Ehre sei dir, Herr.
Es geschah aber etwa 8 Tage nach diesen Worten, dass Jesus Petrus und Johannes und Jakobus mitnahm und auf den Berg stieg, um zu beten. Und als er betete, veränderte sich das Aussehen seines Angesichts, und sein Gewand wurde weiß, strahlend. Und siehe, 2 Männer redeten mit ihm. Es waren Mose und Elia. Diese erschienen in Herrlichkeit und besprachen seinen Ausgang, den er in Jerusalem erfüllen sollte. Petrus aber und die mit ihm waren, waren beschwert vom Schlaf. Als sie aber völlig aufgewacht waren, sahen sie seine Herrlichkeit und die 2 Männer, die bei ihm standen. Und es geschah, als sie von ihm schieden, sprach Petrus zu Jesus: Meister, es ist gut, dass wir hier sind. Lass uns 3 Hütten machen, dir eine und Mose eine und Elia eine. Und er wusste nicht, was er sagte. Als er aber dies sagte, kam eine Wolke und überschattete sie. Sie fürchteten sich aber, als sie in die Wolke hineinkamen. Und es geschah eine Stimme aus der Wolke, die sagte: Dieser ist mein auserwählter Sohn, ihn hört. Und während die Stimme geschah, war Jesus wieder allein. Und sie schwiegen und verkündeten in jenen Tagen niemand etwas von dem, was sie gesehen hatten. Evangelium Jesu Christi.
Lob sei dir, Christus.
Ja, der Text lehrt uns etwas über das Gebet, wie Jesus Gebet versteht. Und dann hören wir auch von 2 Gebetsprozessen. Der Text ist ja in der ersten Zeile, es geschah aber etwa 8 Tage nach diesen Worten, verknüpft mit dem, mit den Worten, die da vorher stehen, 8 Tage vorher. Was geschieht da? Da verkündet oder kündigt Jesus ihnen an, den Jüngern an, dass er nach Jerusalem geht und dort leiden und sterben wird und aufersteht. Und fordert dann sie auf, das tägliche Kreuz, also sich selbst zu verleugnen und das tägliche Kreuz auf sich zu nehmen, wenn sie ihr Leben retten wollen. Und wenn sie das nicht tun, dann würden sie es verlieren. Man kann sich irgendwie vorstellen, dass die Jünger, also die, die mit Jesus auf dem Weg waren, diese Worte, also sowohl seine Ankündigung, jetzt nach Jerusalem zu gehen, als auch die Aufforderung, sich selbst zu verleugnen und sein Kreuz auf sich zu nehmen, dass das die Jünger in ziemlich umgetrieben hat. Weil das war ja jetzt genau ihre Situation. Was machen sie, wenn der nach Jerusalem geht? Das ist gefährlich. Wenn der umgebracht wird, dann sind sie womöglich die Nächsten, die dran glauben. Also was machen sie jetzt? Sollen sie sich lieber abseilen, ihr Leben retten und sich in Sicherheit bringen, aufhören mit Jesus da weiter mitzugehen, Abschied nehmen von all all dem, was er ihnen bedeutet hat. Sie haben ja alles verlassen oder viel verlassen, um mit ihm zu gehen. Also die haben ja da durchaus Aktien im Spiel. Oder gehen sie weiter mit, nehmen ihr Kreuz auf sich und sterben, kommen um wie er, wenn das so kommt. Das wird sich nicht besonders gut auf die Stimmung ausgewirkt haben, nehme ich mal an. Wir hören auch von den 8 Tagen, also dazwischen wird nichts berichtet. Die brüten vor sich hin, werden nicht wissen, was sie tun sollen. Sich ärgern oder niedergeschlagen sein und trauern und dann irgendwie versuchen, sich ihre Angst zu überwinden. Das können wir jetzt nur fantasieren, es steht nicht da. Aber das kann man sich als die Situation vorstellen, in die hinein Jesus eine Initiative startet. Nämlich, er lädt die 3 ein, mit ihm zu beten. Warum die 3 und die anderen nicht, habe ich keine Ahnung. Ich weiß es einfach nicht. Kann man fantasieren, vielleicht können es die anderen nicht oder haben die keine Lust oder keine Ahnung. Also da ist ja der Gedanke nicht so fern, dass Jesus das Gebet auch als eine Weise ansieht, die Situation zu bewältigen, in der die Jünger jetzt stecken. Er macht ihnen ein Hilfsangebot. Und wir lernen gleich was über das Gebet. Also das ist nicht, dass er sagt, dass er da ein Bittgebet formuliert, Herr, lass meine Jünger mit mir gehen oder Herr, hilf denen wieder, dass sie gute Laune bekommen oder irgend so, oder er zündet auch keine Kerze an. Er zieht sich mit ihnen, er steigt in die Einsamkeit und Stille zurück. Immerhin, sie bleiben über Nacht auf dem Berg, kommen erst am nächsten Morgen wieder runter oder am nächsten Tag. Also das sind immerhin 1,5 Tage, die sie da sich in Stille und Einsamkeit zurückziehen. Und in der Stille und Einsamkeit, da muss man jetzt gar nicht groß Methoden wissen, aber da geschieht es einfach, dass das, was die Seele wirklich bewegt, ins Bewusstsein tritt. Und so verstehe ich auch, was da von den Jüngern gesagt wird, sie waren beschwert vom Schlaf. Viele übersetzen das mit eingeschlafen, aber das stimmt nicht. Das ist etwas, was wir auch aus dem Meditieren kennen, so eine bleierne Müdigkeit. Wenn man nur eingeschlafen wäre, das wäre ja noch geradezu schön, ja. Nee, aber man quält sich so rum, man kann sich auf kann überhaupt sich auf gar nichts konzentrieren, weil alles ist irgendwie wie so im Nebel. Man hängt da und es geht nicht vorwärts und rückwärts und man ist so richtig irgendwie hilflos ausgeliefert dieser dumpfen Müdigkeit. Ich würde das hier verstehen als ihre Abwehr gegen das, was sie wirklich beschäftigt, die Angst. Und sie müssen sich entscheiden. Aber das können sie noch gar nicht fühlen, da kommt erstmal die Abwehr. Und plötzlich aber werden sie ganz wach. Als sie völlig aufgewacht waren, sehen sie seine Herrlichkeit. Und die 2 Männer, die da bei ihm stehen. Sie erleben ein Stück Himmel. Auf jeden Fall muss das sehr schön sein, denn als die Erfahrung, also diese Erfahrung, die sie da machen, dabei ist zu vergehen, die zwei gehen, die wollen jetzt gehen, also das fängt jetzt an zusammenzubrechen, sagt Petrus spontan, er weiß ja nicht, was er sagt, lass uns drei Hütten bauen, also die drei da einsperren, dann hat man die, kann man die Erfahrung schön halten. Das kennen wir auch gut, dass wenn die Meditation mal schön ist, dann spontan wollen wir das festhalten. Spontan, das ist eine Reaktion, reaktiv, wie hier, sie weiß nicht, was er sagt. Aber daraus wird auch nichts, daraus wird nie was, kann man nicht festhalten. Und es ist halt wie im richtigen Leben, wenn das Schöne, das Angenehme, das Himmlische vergeht, dann kommt halt das Unangenehme, das Unschöne, das Irdische, das Nüchterne. Es kommt die Wolke und mit der Wolke kommt die Angst. Das wird die Angst sein, die sie zu Beginn nicht spüren konnten. Die können sie jetzt spüren, nachdem sie den Himmel erlebt haben, gemerkt haben, dass es irgendwie noch mehr gibt als die Erde und dieses irdische Leben. Dann können sie die Angst spüren. Und dann geschieht noch was. Sie kommen zu einer Klarheit. Vielleicht habt ihr das auch schon mal in der Meditation erlebt. Also das wird hier mit dieser Stimme dargestellt. Dass einem was mit einer Klarheit einfällt und also Das ist dann so, da gibt es überhaupt keinen Zweifel dran. Und verbunden mit ihrer Angst gleichzeitig, sowohl als auch, also die Klarheit nimmt auch die Angst nicht, sondern beides. Das ist mein auserwählter Sohn, ihn hört. Wer sein Leben retten will, der muss sein tägliches Kreuz tragen. Irgendwie kurze Zeit darauf gibt es die zweite Leidensankündigung. Die Jünger wollen das nicht hören, wollen das auch nicht verstehen. Und danach geht Jesus nach Jerusalem und alle gehen mit. Ihn hört. Ja, es lässt sich noch ein bisschen was über das Gebet sagen. In dieser Elberfelder Übersetzung kommt in dem kleinen Text mindestens dreimal vor, es geschah. Gebet ist etwas, was geschieht. Wenn wir glauben, wir müssen da was machen, oder wir uns vor allem als die Aktiven sehen. Ja, jesuanisch wäre es jedenfalls nicht. Jesuanisches Gebet geht so, dass man was geschehen lässt. Also das ist keine Aktivität in dem Sinn. Von einer abgesehen, nämlich des Gewahrseins, offen zu sein. Auch Jesus heißt da am Anfang, veränderte sich sein Aussehen und dann kommen die Männer und reden und besprachen seinen Ausgang. Auch da hat man das Gefühl, Also die Aktiven, die reden, das sind Mose und Elia, Jesus hört. Das ist die einzige Aktivität, wenn man so will. Also wir machen nichts, wir suchen nichts. Wir bemerken, was geschieht. Wir lassen geschehen, was geschieht. Tun die ja, die geben auch ihrer Abwehrraum und geben ihrer Angstraum, die Jünger. So machen wir das auch. Wir lassen geschehen, was geschieht. Die geben auch natürlich dem Himmelraum, das geschieht, Gutes und Schlechtes, Schönes und Unschönes. Gebet ist geschehen lassen. Sich einfach der Stille aussetzen und dem, was da ins Bewusstsein tritt. Egal was. Und dann gibt es noch einen wesentlichen Unterschied zwischen dem Beten der Jünger und dem Beten Jesu. Die Jünger erleben etwas. Sie erleben ihre Schwere, sind beschwert vom Schlaf und dann sind sie hellwach und erleben Jesus und die Männer und den Himmel und erleben die Angst und sie erleben immer etwas. Sie sind noch ganz in, für sie besteht die Welt noch aus Subjekten und Objekten. Das ist bei Jesus anders. Der ist der Verwandelte. Er erlebt keine Verwandlung, sondern er ist verwandelt. Da ist kein Objekt mehr sozusagen und auch kein Subjekt mehr. Der ist sozusagen im Himmel. Die Buddhisten würden sagen Nirvana. Das bringt mich zu der Frage, die Jünger hadern da mit ihrem Weg nach Jerusalem, verständlicherweise, aber für Jesus scheint das an der Stelle zumindest kein Problem zu sein. Wir wissen ja, Garten Gethsemane, da packt ihn die Angst dann doch nochmal oder wieder. Aber da nicht. Gut, er hat natürlich auch schon vorher gerungen, bevor er seinen Jüngern sagte, ich gehe nach Jerusalem und werde da ans Kreuz geschlagen. Aber dennoch habe ich den Verdacht, dass er irgendwie eine ganz andere Auffassung vom Leben hat als die Jünger und als wir. Also wir kennen ja nur unser irdisches Leben. Dass das mal angefangen hat, ja, das wissen wir, aber naja, das ist auch weit weg. Und dass es endet, das wissen wir auch, aber das Ende ist am Ende und das Ende ist noch weit. Das heißt nicht, dass wir in der Gegenwart leben, sondern wir sind halt mit dem, was uns mit dem Irdischen beschäftigt, mit dem, was wir gern möchten und was wir fürchten und wie wir uns durchlavieren und. Ja, das ist unsere Welt. So, und dass die mal endet und dass die mal angefangen hat, das spielt eigentlich keine Rolle. Wir haben so das Gefühl von der Dauer. Da ist so eine Dauer und in dieser Dauer des Irdischen beschäftigen wir uns auch damit. Und da habe ich den Verdacht, dass das bei Jesus anders ist. Dass der sich um auf Dogen zurückzukommen, in der Tiefe seines Herzens seiner Vergänglichkeit bewusst ist. Dass dieses irdische Leben, aber noch mehr, nicht nur, dass das vergeht, ja, aber vielleicht tun wir uns auch deswegen so schwer damit, das irgendwie in unser Bewusstsein zu kriegen, weil wir keine Erfahrung haben von dem Leben, das unser irdisches Leben sozusagen wie eine Hülle umgibt, das jenseits dieser unserer irdischen Welt ist, also ja, aber diese durchdringt und immer da ist. Das Himmlische, die Gegenwart Gottes, die alles durchdringt, auch uns durchdringt, der unser tiefstes Sein ist. Das ist kein anderer, Fremder oder so. Wir kommen aus ihm. Der ist der Kern unseres Selbstes. Vielleicht ist es so, dass Jesus das weiß, wirklich, also verwirklicht hat. Nicht nur in der Birne weiß, sondern verwirklicht hat, darin lebt. Und dann ist die Spanne unseres irdischen Lebens, ist dann eine Phase in diesem unvergänglichen dieser unvergänglichen, ewigen Existenz, die wir haben bei Gott. Dann erscheint der Tod in einem anderen Licht. Dann kann man ihn vielleicht wählen. Nicht nur, weil man nicht mehr kann, das die Nase voll hat von dem Irdischen und die Schmerzen und so, sondern als Verwirklichung, als Zeugnis als Zeugnis der Wahrheit. Der Wahrheit dieses unvergänglichen himmlischen Lebens.